Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Am übernächsten Samstag, das ist der 13. April um 13.30 Uhr, trifft Tottenham ja auf Newcastle. Und zu diesem Anlass hat sich der Verein, also Tottenham, was Besonderes einfallen lassen. Zusammen mit dem Fanclub South Germany Spurs bzw. German Lily Whites wird eine Watch-Party organisiert. Das sieht dann konkret so aus, dass sich Tottenham-Fans aus ganz Deutschland in verschiedenen Städten, in verschiedenen Pubs treffen und dort dann gemeinsam eben diese Partie Tottenham gegen Newcastle anschauen werden. Das ist natürlich eine coole Gelegenheit auch für Leute, die vielleicht mal Tottenham-Fans aus ihrer Umgebung kennenlernen wollen, die sich da irgendwie kurzschließen wollen, einfach Lust haben, zusammen in netter Umgebung das Spiel zu gucken, sich ein bisschen auszutauschen. Und das Ganze soll stattfinden in verschiedenen Städten in Deutschland. Da sind beispielsweise Dresden dabei, da ist Stuttgart dabei, da ist Frankfurt dabei, da ist Hamburg dabei. Felix könnt ihr in Erlangen bei Nürnberg treffen, der ist da am Start, David in Frankfurt und ich selber werde natürlich in Berlin vor Ort sein. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr einfach mal auf die Website der German Lily White schauen, da könnt ihr bei Twitter schauen bei uns an der Lane oder auf den anderen sozialen Kanälen oder sonst konkret könnt ihr uns auch einfach schreiben, wenn ihr da Fragen habt und wir können da mit Sicherheit auch was vermitteln. Genau, wir würden uns freuen, viele von euch zu sehen. Überlegt es euch mal und jetzt viel Spaß mit der Folge. Folge 104 von An der Lane mit für uns erstaunlich langer Pause. Ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, uns gibt's gar nicht mehr. Aber da sind wir wieder. Allerdings heute wieder nur zu zweit. Felix ist leider erkrankt. An der Stelle gute Besserung. Ich bin da und wie ihr es kennt, David auch. Hallo David.
Hey Max, genau, heute in dezimierter Besetzung leider und genau, Felix erkrankt, gute Besserung an ihn. Auch einer der Gründe, warum wir jetzt eine so lange Pause hatten, bei mir auch leider gerade sehr viel Stress, aber ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt heute endlich aufnehmen. Wir haben unglaublich viele Sachen, die seitdem passiert sind. Wir werden sicherlich nicht auf alles eingehen können, wollen aber allen voran natürlich über die zwei Spiele sprechen, die jetzt seit dem Ende der Länderspielpause über die Bühne gegangen sind. Zwei Spiele, vier Punkte, Tottenham gegen Luton. Und also das Heimspiel gegen Luton, 2-1 Sieg und jetzt unter der Woche nach einer wirklich kurzen Pause, ich glaube es war von Samstag auf Dienstag dann unter der Woche 1-1 auswärts gegen West Ham im wichtigsten Spiel der Saison für West Ham, wie man ja immer so schön sagt, das deren Cup-Final. Ein 1-1. Und dann sind noch ganz viele Sachen dazwischen und daneben passiert. Wir haben gerade schon kurz Max und ich im Vorfeld der Folge darüber gesprochen, dass ein großes Thema die Bekanntgabe der Finanzen der Spurs sind gestern, quasi die Abschlussbilanz zu der letzten Saison, was ja durchaus auch sehr interessant ist, weil wir ja quasi im Finanzjahr 2022-23 ja auch Champions League gespielt haben. Schon mal vorweg, darum wird es heute nicht gehen, aber für eine der nächsten Folgen werden wir es nochmal einlesen. Jetzt freue ich mich erstmal auf die beiden Spiele und wir fangen, würde ich sagen, an mit dem Luton-Spiel, wobei wir da, glaube ich, beide, das ist jetzt schon wieder so gedanklich so weit weg sind, dass wir uns nochmal zurückversetzen müssen.
Ja, wirklich. Es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her.
Ja.
Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf und es war ja am Samstag, letzten Samstag. Aber ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht so, also ich habe wirklich irgendwie das schnell alles wieder verschwunden.
Es war ja auch Ostern jetzt noch. Und selbst wenn man nicht feiert oder nicht Ostern feiert, sind ja dann die freien Tage dazwischen, die dann das ganze Zeitgefühl auch nochmal irgendwie auf den Kopf stellen und so ein bisschen verzerren. Genau, es war das erste Spiel nach der Länderspielpause. Wir erinnern uns, die Spurs sind da ja denkbar schlecht reingestartet mit diesem
das stimmt.
absolut blamablen, dieser blamablen Niederlage gegen Fulham, die wir Was meintest du?
Nee, ich dachte, du redest jetzt von der blamablen Start ins Luton-Spiel.
Ach so, da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte jetzt gerade nochmal den Bogen spannen zur letzten Folge, wo wir ja auch mit Max zusammen und, also Max on-site, und das kommt jetzt wieder auch schon wie eine halbe Ewigkeit vor, über die Ursachen gesprochen haben zu der Blamage gegen Fulham. Es setzte sich dann insofern fort, du hast es gerade schon kurz erwähnt, als dass wir gegen Luton nach 2 Minuten in Rückstand geraten sind. Beteiligt war unter anderem das Spurs-Produkt Andros Townsend. Liege ich da richtig? Kommt auch aus der Akademie, oder?
Ich glaube schon, ja.
Andros Townsend, muss ich mal gerade kurz schauen.
Ah, ich gucke es mir gerade nochmal an, ja. Stimmt, so war das.
Ja, kommt aus der, Tottenham-Jugend.
Genau. Mhm. 32 Jahre jetzt alt. Und Tai Chong hat das Tor
war auch nicht auf meiner Bingo-Card für das Jahr 2024, dass Andros Townsend ist da nochmal ein, gut, er hat das Tor nicht gemacht, aber sonst da nochmal einen einschenkt. Aber gut, Luton ja generell, klar, die stecken da unten tief drin. Ich habe jetzt gerade die genaue Tabellensituation nicht vor Augen, aber
Drittletzter, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, noch sind sie, nee, also sie sind unterm Strich gerade.
Everton ist noch vor ihnen, glaube ich.
Aber es ist
Forest ist 17. Luton 18. Burnley 19. 20. Das ist Sheffield. Genau, okay. Also stecken noch schön unten mit drin, aber nicht ganz so blamabel. Naja, gut, Burnley auch nur 3 Punkte weniger, aber auf jeden Fall stellen sie sich besser als Sheffield.
Das auf jeden Fall. Immerhin. Und wir haben da, glaube ich, auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen und wir hatten sinngemäß sowas gesagt wie, wir werden wahrscheinlich gewinnen, aber Luton wird auf jeden Fall ein Tor schießen, weil die ja in den letzten Wochen auch gegen in Anführungsstrichen große Teams immer gefährlich waren. Die haben ja reihenweise.
Arsenal jetzt gerade wieder, da haben sie wieder sich komplett aufgegeben, schon von Anfang an gefühlt. Ne?
Ja, das gut, das ist dann vielleicht die Ausnahme, aber davor hatten sie ja gegen United, haben sie ja, glaube ich, ganz lange gut gespielt und also auf jeden Fall nichts zu unterschätzen, vor allem was die was Einstellung und Wille angeht. Und das war dann auch gegen uns letztes Wochenende sehr gut zu sehen. Früh das Tor und wir hatten, ich glaube, zwei Namen oder einen Name, der danach so ein bisschen herumgegeistert ist und auf den wir vielleicht dann gleich nochmal zurückkommen werden, ist Yves Bissouma, der irgendwie jetzt auch Dauergast hier oder Dauerthema in diesem Podcast ist, jede Woche irgendwie so ein bisschen wenig um ihn herumkommen. Immer leider mit mehr negativen Aktionen auffällt als positiven. Auch da bei dem...
Jetzt musst du mich nochmal kurz erinnern. Hat er den Ball verloren davor?
Ich glaube, er hat den Ball nicht verloren. Das war, glaube ich, zu Kulusevski, aber er war in der Rückwärtsbewegung, sagen wir mal...
Er verhindert die Flanke nicht.
Genau,
von
genau.
Townsend,
von Townsend,
ne?
Ja. Also in der Rückwärtsbewegung.
Und sieht er auch sehr, so ein bisschen so, wie kann man sagen, wenig energetisch aus.
Ja. Das ist, glaube ich, noch
und
ganz
dann
nett gesagt.
Da gibt es auch irgendwelche Zuordnungsschwierigkeiten, weil Porro steht dann da irgendwie auch plötzlich gegen zwei und Tai Chong ist da völlig alleine und kann dann eben aufs Tor schießen. Also da hat einiges nicht gepasst, aber Bissouma sah zumindest in der Aktion, jetzt wenn ich es mir auch gerade nochmal anschaue, nicht sonderlich glücklich aus, ne?
Ja. Genau. Und der Game Changer, also es ging ja auch mit dem Rückstand in die Pause. Der Gamechanger im Falle des Luton-Spiels war Brandon Johnson, der zur Halbzeit, glaube ich, oder irgendwann um den Dreh reinkam und dem Spiel sehr, sehr, sehr viel Energie gegeben hat. Gemeinsam übrigens mit Timo Werner, der auch nach dem Spiel gegen Luton ein paar Lorbeeren bekommen hat, vollkommen zu Recht. Das zurück ins Spiel gekommen sind die Spurs tatsächlich dann durch ein Eigentor von Issa Kabore, was mega unglücklich aussieht. Aber ich glaube,
besser kann er den nicht abschließen.
Ja. Also es sieht wirklich, also ihr habt ja alle wahrscheinlich gesehen, es sieht total unglücklich aus. Ich glaube aber, dass das schon einfach auch zum Fußball dazugehört. Die Hereingabe kommt ja auch sehr scharf und klar.
Von Johnson auch, genau.
Genau, von Brandon Johnson.
Super Hereingabe, muss man sagen.
Ja, und irgendwie unglücklich, aber auch, ja, kann passieren. Ich meine, gut, in jedem Fall gut für uns und dann auch im Zuge dieses Eigentors und dann im Laufe der zweiten Hälfte haben die Spurs dann doch schon auch das Ruder mehr und mehr übernommen. Mussten dann aber tatsächlich warten auf den Treffer bis zur 86.
Ja, da muss man ja auch einmal sagen, dass wir hatten ja ein unheimliches Pech. Du
Ja.
hattest gleich schon, glaube ich, in der 19.
Ja, diese
Minute diese ganz abstruse.
Doppelpfosten,
Also du
ne?
hattest erstmal die super Chance von Werner, der das richtig
Ja,
gut macht und dann
ja.
halt den Ball neben das Tor setzt. Dann hast du diese Riesenchance, wo der Ball an beide Pfosten springt und dann noch zweimal quasi in letzter Sekunde
Ja.
durch den Körper irgendeines Lutenverteidigers dann noch gesichert wird. Und dann hatten wir ja noch irgendwann dann später
Ja.
diese ganz abstruse Szene, wo der Ball wirklich hundertprozentig so aussieht, als wäre er im Tor, alle schon feiern und
Ja.
er tatsächlich wirklich mit Millimeterbreite nicht im Tor zu sein scheint. Also wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, da hätte man sich wirklich richtig ärgern
Ja,
müssen.
genau. Also in der zweiten Halbzeit dann ordentlich über Wasser, auch in Halbzeit 1 schon, hast du es gerade
Total,
angesprochen,
ja. Ja.
auch schon die einige gute Chancen gehabt, wobei ich finde, dass da Luton noch besser gegengehalten hat.
Ja.
Aber dann in genau Halbzeit 2, klar, über Wasser und vor allem diese Torlinienentscheidung, die ja so wohl richtig ist. Ich will diese Technologie jetzt nicht anzweifeln. Ich glaube, sonst würden wir uns alle verrückt machen. Aber halt einfach absurd knapp ist. Also da kann es sich ja wirklich nur um Millimeter handeln. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal so eine knappe Entscheidung irgendwie gesehen habe. Es gab da ja mal vor ein paar Jahren da bei Liverpool Man City diese Entscheidung, glaube ich, wo John Stones den Ball von der Linie kratzt, was im Endeffekt ja auch dann die Meisterschaft entschieden hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war so, müsste so 2019 gewesen sein. Das war auch schon damals wirklich krass eng. Aber so eine Millimeterentscheidung habe ich auch, glaube ich, noch nie
Ja,
gesehen.
wirklich, das ist echt, also wirklich absurd.
Ja. Pape Sarr hat gespielt, er hatte auch ein, zwei gute Aktionen dann in der ersten Halbzeit, wurde dann ausgewechselt. Radu Dragusin stand wieder in der Startelf, weil Mickey van de Ven eben noch nicht 100% wieder fit war, so wie ich das richtig verstanden habe, und hat seine Sache eigentlich, finde ich, sehr gut gemacht. Es war so ein bisschen. Bei dem Fulham-Spiel war er jetzt auch nicht so ganz gut weggekommen. Dann nach 2 Minuten dieser Rückstand, ich dachte mir schon so, oh Gott, der arme Dragusin, also der kriegt wirklich nur
Was
Prügel
der denn für
aktuell.
ein Pech hier, genau.
Aber genau, hat sich dann am Ende ja noch gedreht. Das Tor ist dann tatsächlich gefallen, recht spät. Wir haben es eben besprochen durch Son. Auch wieder sehr, sehr stark gearbeitet von Werner und Brandon Johnson, der den Ball da dann zurücklegt, auf relativ engem Raum.
Also man muss ja echt sagen, zumindest mein Eindruck, ich habe mir das nicht mal angeschaut, aber Johnson von der Bank zu bringen, ist wirklich so Wunderwaffe fast, hat man den Eindruck, ne?
Ja, hat ja
Also
schon
mein
wirklich
Eindruck ist,
oft
wenn er von der
geklappt.
Bank kommt, ist es wirklich, der spielt wie ein junger Gott.
Hat, glaube ich, gegen
Also.
Brighton damals den Siegtreffer von der Bank erzielt, ja, so ganz spät. Wann war der noch von der Bank?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist so ein vages Gefühl. Ich muss
War
auch,
das gegen
also.
Palace? Als er von der
Kann
Bank
sein,
kam und wir
ja.
auch noch das Spiel gedreht haben. Es ist ja generell Palace, Brighton, die
Diese
Spiele, die ich jetzt
Spieldreher.
auch gerade erwähnt habe, dieser Trend, dass wir zu Hause in Rückstand gehen und dann aber noch gewinnen, der reicht ja jetzt schon
Ist
wirklich,
gut.
der reicht ja jetzt schon sehr lange zurück. Also das ist ja jetzt, zieht sich ja
Ja.
jetzt schon durch den Februar, seit Februar durch.
Genau. In der ganzen Saison hat City, was da rede ich da, hat Liverpool 26 Punkte nach Rückstand noch geholt. Auf Platz 1, wir sind auf Platz 2 mit 22 Punkten. Also diese Comeback-Qualitäten, die wir da haben, das
Ja.
haben wir letztes Jahr ja unter
Ja.
Conte auch schon gehabt. Ist jetzt ein sehr anderer Kader, aber zumindest ist uns das nicht verloren gegangen,
Zumindest
scheinbar.
am Anfang noch. Irgendwann dann ja auch nicht mehr unter Conte.
Irgendwann dann auch nicht mehr, dann war auch nichts mehr mit Comeback, also da war nur noch Back.
Da waren ja
Aber
letztes Jahr oder jetzt mittlerweile vor 2 Jahren, Ende 2022 unter Conte noch diese Serie, wo wir zig Spiele in Folge immer in Rückstand geraten sind. Und
Genau, das war ja echt genau. absurd, ja, genau.
Jetzt aufbauend darauf war jetzt gegen West Ham das erste Spiel seit Anfang Februar, wo wir wieder in der ersten Hälfte getroffen haben. Mhm. Also wir hatten ja auch zwischenzeitlich dann zu Beginn der Saison, ich erinnere da zum Beispiel an diesen furiosen Start gegen Chelsea, auch wenn das dann anders endete, kamen wir ja immer sehr, sehr gut aus der Kabine. Haben immer schon sehr früh getroffen. Das hat sich dann zwischenzeitlich dann jetzt ins komplette Gegenteil umgewandelt, dass wir jetzt zuletzt immer sehr oft in Rückstand geraten sind und das Spiel dann noch drehen mussten und jetzt, wie gesagt, fast 2 Monate kein Tor mehr in der ersten Halbzeit gemacht haben. Also das letzte Mal war jetzt vor dem West Ham-Spiel, das war am 3. Februar gegen Everton. Und damit können wir dann ja jetzt auch vielleicht überleiten. Wir haben das Spiel gegen Luton jetzt so ein bisschen kurz abgehakt, aber ich denke, dass das auch okay ist.
Ich will noch einmal auf Johnson,
weil
ich gerade die Statistiken hier habe bei Transfermarkt. Und das ist ja auch vielleicht jetzt der Übergang zu West Ham, nämlich Tor gegen West Ham, Assist gegen Luton, Tor gegen Aston Villa, 2 Assists Palace, 1 Tor Brighton, 1 Tor Brentford. Der ist wirklich seit in den letzten 2 Monaten in bestechender Verfassung.
Ja.
Und die, also klar, Statistiken sind nicht alles. Am Ende geht es aber natürlich bei einem Offensivspiel auch um die Scorer, um den Output. Mhm. Und da ist das aktuell wirklich, viel besser kann man sich nicht wünschen.
Absolut, und du hast recht, Statistiken sind nicht alles, aber ich finde, dass er ja auch, also der Eye-Test lügt ja auch nicht. Also er ist ja wirklich sehr aktiv und bringt sehr, sehr viele gute Hereingaben, die, wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch sehr oft in Assists enden. Aber ja auch, also er bringt ja doch nicht auch bei weitem noch nicht alle. Was ja teilweise dann auch an den Qualitäten im Abschluss oder an den quasi den Abschlüssen liegt. Also ich glaube, dass tatsächlich die Zahlen sich theoretisch noch verbessern könnten. Und ich weiß nicht, wann das genau war, aber wir hatten ja jetzt auch schon häufiger mal in den letzten Wochen und Monaten, also eher tendenziell Monaten, das war glaube ich so Anfang des Jahres und dann auch schon mal im letzten Jahr schon mal, wo dann so ein bisschen die erste Kritik laut wurde, von wegen, ja hier, für den haben wir hier 50 Millionen oder 55 Millionen, ich weiß nicht genau, wie viel es dann sind, bezahlt. Und wir haben auch schon damals, haben Felix und ich in einer Aufnahme gesagt, ja, stolzer Preis, aber gebt ihm Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so langsam, also selbst wenn er jetzt für den Rest der Saison nicht mehr treffen würde, sind das eigentlich schon, finde ich, akzeptable Zahlen für die erste Saison. Und wir haben ja noch einige Spiele zu gehen.
Also super Zahlen.
Und und insofern bin ich sehr froh, dass er da jetzt sich wohlfühlt. Er hatte ja zwischenzeitlich sogar mal, das ist auch dann wieder die unschöne Seite des Fußballs, hatte er Kommentare deaktiviert, da in den sozialen Medien, weil eben es gab diese Wellen an Kritik, ich kann das jetzt gerade nicht zeitlich verorten, ich glaube, das war so Anfang des Jahres, also bevor er quasi jetzt...
Ja, aber so noch nicht lange her.
Ja.
Genau.
Und jetzt hat er sie eben wieder an, genau. Das ist wirklich ein sehr trauriger Fakt. Aber gut, ich freue mich für ihn, wir freuen uns für ihn, hoffen, dass er seine gute Form fortsetzen kann. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir auch jetzt im Saisonendspurt, wie Ange aufstellt. Brandon Johnson macht gerade einen wirklich guten Case dafür, in der Startelf zu stehen. Wahrscheinlich auf der rechten Außenbahn.
Obwohl er so gut ist in Joker-Rolle, aber
Wobei er jetzt natürlich auch gegen West Ham auch in der Startelf überzeugt hat, dann, also zumindest.
Gleich ganz frühe Tor gemacht hat, ja.
Ja. Das würde natürlich, wenn er auf der rechten Seite startet, würde das natürlich Kulusevski verdrängen. Der jetzt wiederum, der ja zwischenzeitlich auch hoch gelobt, aber jetzt in letzter Zeit wieder so ein bisschen in die Kritik geraten, was halt auch die Volatilität der Tottenham-Fanszene wirklich gut zusammenfasst. Also ich finde das wirklich, es sind natürlich sachliche Auseinandersetzungen und Kritik, klar. Und ich war auch mega frustriert, als Kulusevski da diesen Konter am Dienstag ins Leere hat laufen lassen. Ja. Aber
was, der ganz späte meinst du.
Ja, genau. Oder? Aber was dann als Reaktion darauf teilweise dann kursierte und wir sagen das ja quasi jede Folge als Disclaimer, Twitter ist nicht die reale Welt.
Genau.
Aber es ist halt schon natürlich die, so die Nummer 1 Plattform, oder eine der größten Plattformen, für den, ja, für den Austausch und das Networking so zwischen den Fans und Meinungsaustausch und so. Und das, man sieht das ja auch, diese Beiträge, mittlerweile hat man ja diese Funktion bei Twitter, die generieren ja zigtausend Views. Und klar, natürlich gibt es auch ganz viele Spurs-Fans mehr da draußen und auch viele, die das überhaupt nicht mitbekommen, aber es bekommen trotzdem sehr viele mit. Und was das für Konsequenzen haben kann, jetzt zum Beispiel bei Brennan Johnson hatten wir gesehen, mit seinen Kommentaren da deaktiviert.
Genau.
Wobei das aber,
ich weiß nicht, wie das bei Kulusevski jetzt in den sozialen Medien in den letzten Wochen aussah, aber die Kritik war ja schon sehr herb. Und man muss dazu ja auch sagen, dass er gerade so, er läuft in den letzten Wochen so ein bisschen seiner Form hinterher, nicht wahr?
Ja, aber dabei, das finde ich auch so absurd, Kulusevski, das haben wir, glaube ich, im Podcast gar nicht erwähnt, hatte doch vor kurzem diesen The Players Tribunal oder wie das heißt, oder The Players Voice, hatte doch diesen offenen Brief in Anführungsstrichen veröffentlicht an die Spurs-Fans.
Schöner Brief.
Genau, sehr schöner Brief, habe ich auch gelesen. Kann ich euch, können wir euch mal in die Shownotes packen. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da hatte er sich quasi an einen offenen Brief an die Spurs-Fans gewandt und das war eigentlich, waren das sehr schöne Worte, die, für die er auch zu Recht gelobt wurde. Und das ist 3 Wochen her, 4 Wochen. Also, naja. Ich glaube, man wird das einfach nie verstehen und allen recht machen können.
Ja, nee, man kann sich allen recht machen und so die fulminante Kritik, die da Kulusevski jetzt, die man so mitbekommt, ist too much, aber ich glaube, einen sonderlichen Case dafür, dass er aktuell in der Startelf stehen muss, hat er jetzt in den letzten Spielen nicht geliefert. Und jetzt saß er ja auch gegen West Ham auf der Bank. Ob das jetzt dem Spiel so viel besser getan hat. Auch ein Madison sieht nicht so wahnsinnig glücklich aus aktuell. Auf jeden Fall ein ganz krasser, wenn du mal überlegst, wie Madison die ersten Monate aussah, wo man ja wirklich dachte, was ist das für ein Worldbeater hier? Der kann ja alles. Wer ist Kane? Da ist er jetzt gerade ganz schön weit von entfernt. Klar kann man solche Leistungen auch nicht immer aufrechterhalten. Und das hat ja auch nicht nur mit ihm zu tun, sondern auch tatsächlich, dass Teams sich jetzt ein bisschen anders auf uns einstellen, vielleicht ein bisschen anders pressen und so weiter und so fort, dass ihm vielleicht auch dann manchmal nicht die Möglichkeiten gegeben werden, die er am Anfang der Saison noch hatte. Aber Kulusevski hat dann ja zeitweise auch zentral gespielt, so wie er es ja eigentlich ganz gerne hat. Ja, West Ham, und dann können wir ja zum Spiel sagen, hat das natürlich auch echt gut verteidigt und hat das natürlich auch relativ unterbunden, dass er da irgendwie groß auftrumpfen konnte. Aber wie gesagt, jetzt sonderlich Werbung für sich gemacht hat er jetzt nicht, oder?
Ja.
Also ich finde vielleicht noch, das ist zum ersten Mal so in der Saison so richtig. Ich meine, wir haben ganz gute Tiefe der Offensive, aber ich hatte den Eindruck, dass in den anderen Zeiten der Saison sich die vorderen, die Offensivposition einfacher aufgestellt haben.
Auf
weißt du, was
Fall.
Ich meine? Das war klarer, wer spielen muss eigentlich. Mhm. Klar konnte man ein bisschen durchwechseln und so weiter. Werner ist jetzt auch erst seit Januar zum Beispiel da. Mhm. Aber aktuell ist wirklich so ein bisschen, Son sah jetzt auch nicht so glücklich aus, da in der zentralen Stürmerrolle. Zumindest im letzten Spiel, man will da ja auch nicht gleich immer übertreiben. Hat dann ja auch ein Tor gemacht. Hat er das Tor? Ach nee, das war ein Eigentor, Quatsch, er hat ja gar kein Tor gemacht.
Er hat das zweite, das 2-1 gegen Luton gemacht, genau. Was übrigens sein 160. Tor für die Spurs war. Also, meinst du jetzt Son oder Johnson?
Ja, genau, stimmt. Jetzt bin ich auch gerade zwischeneinander.
bei unseren ganzen Sons und Johnson.
Hat Johnson
und
das Tor gemacht? Ja, stimmt.
Also in dem Spiel gegen Luton hat Son das 2-1 gemacht, sein 160. Tor für die Spurs.
Ah ja, stimmt.
Womit er dann zum alleinigen 5 besten Torschützen in der Geschichte des Vereins aufgestiegen ist und hat dann jetzt am Dienstag die 400 Spiele im Trikot der Spurs geknackt. Also gleich zwei Jubiläen kurz hintereinander. Eines Kapitäns würdig, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass er bei den Torschützen jetzt auch dann die nächsten Plätze auch noch bald knacken könnte. Die Abstände sind da nicht so groß. Ich schaue das mal gerade kurz hier parallel nach.
Ja, genau.
Live-Recherche.
Live-Recherche, Ja, genau, also auf jeden Fall, auch an Son war ja die Kritik dann teilweise wieder relativ laut. Und ja, irgendwie,
Naja, also das
du
Spiel
meintest es
gegen,
ja schon.
ja, das
Ja.
Spiel gegen Luton finde ich auch halt in vielen Stellen sehr unglücklich. Von daher war ich da dann mit Ausnahme natürlich dieses doch recht flapsigen Starts eigentlich zufrieden mit der Antwort der Mannschaft und denke auch, dass wir das durchaus höher hätten gewinnen können und will auch nochmal unterstreichen, dass Luton ja ein Gegner ist, den du besiegen musst, aber auch keiner, der sich einfach so aufgibt. Gut, jetzt vielleicht gegen Arsenal habe ich das Spiel nicht gesehen, weiß ich nicht genau. Wenn du sagst, dass die da schon die weiße Fahne gehisst haben, wer weiß. Aber insofern bin ich mit dieser Leistung eigentlich d'accord. Jetzt das Spiel gegen West Ham am Dienstag war insofern schon,
Ja.
hat ein bisschen anders, als dass wirklich beide Mannschaften irgendwie, so wie es scheint, keinen Bock aufs Fußballspielen hatten. Also weder die Spurs noch West Ham haben da gerade dann im zweiten Durchgang viel angeboten.
Ja, West Ham wollte nicht, ne? Wie man immer so schön in der Fußballphrasiologie sagt, und Tottenham konnte nicht so richtig. West Ham ja auch
Wobei
mit
ich auch bei
einer,
den Spurs
obwohl.
das Gefühl hatte, dass sie dann zum Ende auch nicht mehr wirklich wollten. Also,
Ja, kann sein. Ich glaube, so ganz unzufrieden mit
ja.
einem 1-1 waren sie ehrlicherweise dann auch nicht. Das stimmt. Also so der letzte Durchschlagskraft habe ich da auch nicht gesehen.
Ja.
Aber man muss ja auch sagen, dass West Ham gerade zu Hause ja echt eine ordentliche Bilanz hat. Mir war das gar nicht so bewusst. Und wir
Ja.
hier sowieso in den letzten Jahren eine katastrophale Bilanz auswärts West Ham haben.
Ja.
Darum muss ich auch ehrlicherweise sagen, hättest du mir vor dem Spiel angeboten 1-1, hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Und ich muss auch nach dem Spiel sagen, ist okay. Finde ich in Ordnung.
Ja, wir profitieren
Klar.
halt gerade davon, dass Aston Villa
Ja.
auch federn lässt. Haben jetzt
Absolut.
gestern gegen
Ja.
City verloren, 4-1.
4-1, ja.
Sodass trotz des Unentschiedens gegen West Ham und trotz der Niederlage gegen Fulham, die ich immer noch nicht loslassen kann, es tut mir leid.
Diese Fulham-Niederlage.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie
Stimmt.
Fulham seitdem jetzt gespielt hat und gegen wen.
Ja, wirklich.
Trotz all dem haben wir nach wie vor den vierten Platz in der eigenen Hand. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass Villa immer noch quasi ein Spiel mehr absolviert hat und bei 59 Punkten steht und wir stehen jetzt bei 57 Punkten. Das heißt, wir haben durch das Unentschieden bei West Ham eben jetzt auch einen Punkt sogar noch gut gemacht und können jetzt auch nicht nur gleichziehen, sondern sogar an Aston Villa vorbeiziehen, wenn wir dann quasi unser weniger absolviertes Spiel gewinnen sollten.
Ja, und West Ham, das Spiel jetzt gegen West Ham war halt deshalb auch so ärgerlich, weil man halt schon vorher annehmen konnte, okay, es wird schwer, hier was zu holen. Da macht man so früh das Tor und geht dann halt durch ein Standardtor, wird dann das Ergebnis wieder egalisiert und dabei
Ja,
bleibt es da auch.
genau.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber reden
Gerne,
wollen, aber ich
gerne.
habe auf jeden Fall
Genau.
zur Standardgeschichte ganz schön,
Ja, du hast dir
habe mich da
da,
gestern richtig
Gedanken gemacht.
reingearbeitet. Ja. Genau, ich habe mir mal ein bisschen so die zugrunde liegenden Statistiken, wie man ja auch immer so schön sagt,
Also
angeschaut.
lass mich, bevor du vielleicht gerade mit den Statistiken
Ja.
einsteigst, was echt
Ja.
super ist, weil ich weiß nicht, ich hatte jetzt in den letzten Tagen echt nicht, leider nicht so wie die Zeit, mich wirklich tief einzuarbeiten. Insofern bin ich dir da super dankbar. Aber bevor du damit einsteigst, einfach so vom Gefühl her, mein Eindruck ist, dass wir jetzt seit, würde ich sagen, Anfang des Jahres, also ich glaube, das fing an in diesen FA Cup-Spielen gegen Manchester City, was ja im Januar irgendwann war, dass die Gegner quasi Wind davon bekommen haben, dass Vicario Schwierigkeiten hat bei Standards, vor allem bei Ecken, aber generell bei hohen Bällen, bei ruhenden Bällen in den Strafraum da sich zu behaupten. Und dass da auch dann die Zuordnungen manchmal nicht ganz stimmen. So zumindest jetzt vom Gefühl her. Davor, also in der gesamten ersten, also in der ersten Saisonhälfte, dann bis zum Jahreswechsel oder bis zum Januar, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass das ein Problem war. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Statistiken oder das, was du recherchiert hast, irgendwie untermauern. Kann auch natürlich sein, dass man, dass dieser Eindruck täuscht. Und, oder dass halt die Gegner das da noch, dass das noch nicht so, ja, gezielt gegen uns verwendet wurde. Ich bin gespannt, was du rausgesucht hast.
Ja, ich kann jetzt leider nicht so sehr das nachvollziehen, wie sich das über die ganze Saison so verändert hat. Was man natürlich sagen kann, ist, dass wir letzte Saison, und da habe ich jetzt die Zahlen gar nicht mehr rausgesucht, das war mir dann zu viel Arbeit, aber das wissen wir ja alle, die letzte Saison Tottenham geguckt haben und wir redeten damals auch häufig genug darüber im Podcast und es wurde auch überall aufgegriffen, dass wir sehr, sehr gut waren, was Standardsituationen anbelangten. Wir waren, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, das beste Team, was Standardsituationen anbelangt hat. Und das muss man jetzt im Kopf behalten, wenn man sich auch anschaut, wie andere Teams abschneiden. Zum Beispiel Arsenal war immer schon sehr gut, was Standardsituationen anbelangt. City, was man ja manchmal gar nicht so glauben will, war auch immer sehr gut, was Standardsituationen anbelangt. Und dann hast du natürlich so Standardsituationen-Experten wie Brentford, die einen eigenen Coach haben, den Chelsea ja jetzt wohl abgegriffen hat. Ich kenne den Namen leider nicht. Wie Everton, die keinen eigenen Standardcoach haben, aber das trotzdem halt alleine, weil die so riesen physische Spieler haben, gut können. Ich meine, große physische Spieler, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber das macht nicht alles aus, aber offensichtlich legt auch Everton da großen Fokus auf Standardsituationen, seien es Ecken oder halt Freistöße. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass da, wo wir letzte Saison so geglänzt haben, dass da von dieser Saison relativ wenig übrig geblieben ist. Ich habe mir mal die Statistiken rausgesucht, das ist jetzt von Opta, einfach mal, weil es interessant ist. Und das ist jetzt zum Beispiel die erste Statistik, das sind Schüsse, die durch Standardsituationen entstehen. Das können Ecken sein, das können Freistöße sein, also einfach Schusssituationen nach einer Standardsituation. Und da ist auf Platz 1 Liverpool mit 145 Schüssen durch Standardsituationen in dieser Saison. Auf Platz 1. Dann kommt Brentford mit 139. Ich überspringe jetzt ein paar. City hat zum Beispiel 128. Und steht damit auf Platz 5. Wir in dieser Statistik sind auf dem drittletzten Platz, auf Platz 18, mit 89 Schüssen, die durch Standardsituationen entstanden sind. Schlechter ist nur Sheffield mit 81 und Chelsea mit 66. Also das ist schon erstmal, ja. N nicht viel besser sieht es aus, wenn man sich die Expected Goals anschaut, die durch Standardsituationen entstanden sind. Das zählt nicht Elfmeter natürlich dazu. Das sind also wirklich nur, wie gesagt, Freistöße und Ecken. Da ist auf Platz 1 Everton mit 15,85 Expected Goals. Also die hatten 15,8, fast 16 Tore, erwartete Tore durch
da
Standardsituationen.
ist
Das ist richtig
Masterclass.
viel. Wirklich. Und gut, Brentford haben wir ja eben schon gesagt. West Ham, gegen die wir jetzt auch gespielt haben, die jetzt auch gegen uns wieder getroffen haben, auf Platz 3, was Standardsituationen angeht, erwartete Tore durch Standardsituationen, 11,78. Und kurz dahinter ist dann Arsenal mit 11,17. Man muss da bei Arsenal sagen, die sind ganz okay, was Standardsituationen angeht. Die overperformen ihre Tore durch Standardsituationen aber immens. Das heißt, die haben erwartete Tore 11,17, haben aber 18 Tore daraus gemacht.
Puh.
Das heißt, Arsenal hat 18 Tore in dieser Saison durch Standardsituationen geschossen. Das ist, wie viele Tore haben die jetzt?
Ich
Ich
kann es
weiß
dir
jetzt nicht den
sofort sagen, sie
Prozentsatz, aber
haben 72 Tore insgesamt.
72.
Das ist schon ein sehr starker
Man könnte
Prozentsatz,
das jetzt
glaube ich.
ausrechnen, das ist auf jeden Fall, genau, guck mal, 18 Tore von 72 durch Standardsituation. Das
Ja.
ist, das kann, wie viele Punkte das bedeutet. Das ist eine Lifeline auf jeden Fall. Also eine Lifeline auch im Rennen um die Meisterschaft. Wenn die da 10 Tore weniger hätten, wo ständen die? Dann hätten sie 10 Tore weniger, hätten sie wie viele Punkte weniger? Müsste, also rein theoretisch, aber
Ja, das ist
ihr könnt euch vorstellen, ne?
ein Viertel der Tore. Ist echt krass.
Ein Viertel der Tore durch Standardsituation, ja. Und ich weiß, ich mag bin auch kein großer Fan von Standardsituationen. Meinetwegen könnte man das abschaffen, den Mist.
Kannst du immer
Aber es ist nun mal
wie
da.
bei iFab pitchen bei den Chaoten da, die auch jetzt die neulich diese Blue Cards und alles Mögliche.
Genau. Da sind wir bei, wie heißt das jetzt hier in Deutschland? Ballers
Boah,
League oder
das.
so. Das ist, glaube ich, auch keine Standardsituation, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz ein Satz dazu. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie geschaut. Ich will es auch nie schauen. Fertig.
Hast du das von Piqué mitbekommen in Spanien? Diese
Ja, ich
Royal
habe das
League
nur
oder
gehört, dass es
Kings
da
League oder
irgendwas
so?
gibt, aber ey,
Ja, ist
nee,
auch
Leute.
so wichtig, ist es auch
Lasst
nicht.
mich in Ruhe damit.
Ja. Nee, ich guck mir den Quatsch auch nicht an. Ich weiß nur, dass die Sonderregeln haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwelche in diesen kleinen Feldern irgendwelche Ecken schlagen oder sowas. Ja, und genau, also das war bei XG. Mal nur zum Vergleich, unser Konkurrent um den Platz 4, Villa, hat 10,01 Expected Goals durch Standardsituation, ungefähr 10. City hat auch etwa 10. Und die haben 13 und 11 Tore geschossen. So, nach Expected Goals, wo sind wir? Auf Platz 17. Puh. Schlechter ist nur Burnley, Sheffield und Chelsea.
Ah, ja, ja. Also das, Chelsea ist ja auch wirklich eine Kategorie für sich.
Katastrophal, noch viel schlechter als bei Standardsituationen als wir, aber die haben jetzt auch reagiert und wie gesagt, diesen Coach von Brentford geholt und Brentford ist schon seit Jahren exzellent, wenn es um Standardsituationen geht, ist quasi englische Freiburg. Mhm. Und wir haben 7,42 Expected Goals durch Standardsituationen, 7,42. Und haben daraus 10 Tore gemacht. Das heißt, wir overperformen das sogar noch und haben immerhin 10 Tore der Standardsituation gemacht. Mhm. Ihr erinnert euch, wir haben ja auch einige Eckentore mal gemacht oder vielleicht auch mal Freistoßtore und sowas. So, aber Platz 17 ist schon ganz schön schwach, muss man ja sagen.
Ja, ja.
Also offensiv ausbaufähig und ich komme jetzt noch einmal zu defensiv, weil auch das ist ja nicht gerade unwichtig, wie man beim Spiel gegen West Ham gesehen hat. Wir sind nämlich nicht nur schlecht, wenn es darum geht, Tore durch Standard, relativ schlecht, wenn es darum geht, Tore durch Standardsituationen zu erzielen. Wir sind vor allen Dingen auch ziemlich schlecht bei Toren, Standardsituationen gegen uns, aus denen dann Tore werden. Ja. Da ist es nämlich so, dass wir von Expected Goals Against, also erwartete Tore gegen uns, stehen wir auf Platz 5. Nur mehr Tore gegen sich hat Luton, Burnley, Manchester United und Aston Villa tatsächlich. Auch interessant.
Oh Mann.
Wir haben 12,39 Expected Goals Against gegen uns und haben aus Standardsituationen auch 10, ich bin mir gerade unsicher, ob das West Ham, doch das West Ham-Spiel müsste da schon drin sein, 10 Tore gefressen. Also da haben wir auch ein bisschen Glück. Nach erwarteten Toren hätten wir mehr Tore uns durch Standardsituationen auch fangen müssen oder können, als wir es dann real getan haben. Aber auch da sind wir also richtig unter den Absteigern und halt United und Villa. Also auch von den besseren Teams, United, na gut, aber Villa, auch die sind da teilweise nicht so gut. Aber wenn du dir mal anschaust, die Leute, die oben mitspielen, Arsenal hat 4 Expected Goals Against. 4. Wir haben 12. Nee, 13 sogar, wenn man aufrundet. Ja.
Ja.
Oder 12, wenn man abrundet. Nee, 12,39 ist bei uns. Arsenal hat 4, genau, und hat nur 5 Tore durch Standardsituation bekommen. 5 Tore. Wir haben das Doppelte.
Ja.
Man City, noch krasser, haben zwar mehr erwartete Tore bekommen, 4,71, haben aber nur 2 Tore durch Standardsituation sich gefangen. 2 Tore.
Ja, du musst halt auch bedenken, klar, jetzt das in Relation zu setzen zu der Gesamtanzahl der Standardsituationen against halt. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt ein Team wie Arsenal, und ich hasse es, dass ich diese Statistik jetzt verwenden muss, aber die haben ja auch regelmäßig einen sehr, sehr hohen Field-Tilt. Also quasi die, sorry, es tut mir leid, es ist schon ein bisschen eine ridiculous Statistik, aber was es ja quasi sagt oder aussagt, ist ja der Ballbesitz im letzten gegnerischen Drittel und quasi dieses den Gegner ins eigene letzte Drittel drücken. Da ist Arsenal ja schon sehr gut drin, dass sie den Gegner einschnüren. Und dementsprechend gehe ich mal auch davon aus, ohne dass ich das jetzt weiß, dass sie halt einfach auch viel weniger Ecken gegen sich hinnehmen müssen und dementsprechend auch die Expected Goals Against da viel geringer sind. Nichtsdestotrotz, das soll deine Argumentation nicht schmälern. Auf keinen Fall. Ich denke auch, dass es nicht ausgleicht, dass andere Teams Ecken einfach deutlich besser verteidigen als wir.
Aber genau, gerade weil Arsenal ja so eine Dominanz auf dem Feld zeigt, ja, und auch so, was man ja sagen muss, was Chancen aus dem offenen Spiel, von Open Play angeht, ziemlich gut dasteht. Gerade bei solchen Teams haben ja dann schwächere Teams, kleinere Teams, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mit Standardsituationen gefährliche Situationen zu erzwingen.
Ja,
und darum ist es sehr bemerkenswert, dass Arsenal es tatsächlich auch schafft, selbst in diesen Situationen, und City ja schon seit Jahren auch, da trotzdem nicht viel zuzulassen, weil die sich offen bewusst sind, dass sie da auch mal Punkte lassen können, wenn dann plötzlich, was weiß ich, Brentford oder so mal so ein Tor dann per Ecke reinwirkt und am Ende geht es dann unentschieden aus und man nimmt dann eben nicht die 3 Punkte mit, was dann natürlich im Meisterschaftskampf in der Premier League tödlich sein kann.
Ja, klar.
Also das ist, muss man Arsenal dann schon wirklich, das, also defensiv kann man Arsenal dieses Jahr wirklich, ist das bemerkenswert.
Das ist, das stimmt, das ist echt leider sehr, sehr gut.
Du hast ja auch einen Artikel
genau,
geschrieben,
ich habe einen Artikel geschrieben.
Ist der schon raus?
Der ist schon raus, das war jetzt im Vorfeld zum, zum Spiel gegen Manchester City, wo ich quasi für beide Seiten so ein bisschen Streitgespräch mit mir selbst geführt habe, quasi 3 Gründe, warum Arsenal gewinnt, 3 Gründe, warum Manchester City gewinnt und bin da eben auch auf über diese brutal gute Defensivstatistik von Arsenal gestolpert und auch auf ihre spielerische Dominanz, also diesen besagten Field-Tilt und das muss man, das ist ja jetzt auch, kommt nicht von irgendwo her, ist auch schon ganz klar Artetas Ansage, er hat das, ist ja wirklich wahrlich kein Sympath, hat das mal irgendwann im Interview so gesagt, dass er quasi will, dass sie den Gegner ersticken, in Anführungsstrichen. Und das machen sie leider ziemlich gut. Ja.
Genau. Und gerade diese Standardsituation, vielleicht noch um eine letzte Statistik aufzuführen, die hatte ich auch bei Twitter gepostet, die das Ganze nochmal ziemlich gut auf den Punkt bringt. Weil wir ja auch eher nach oben schielen wollen, als irgendwie zur Seite oder nach unten. Wenn man sich die Differenz anschaut aus Toren, erwarteten Toren, die wir durch die Teams durch Standardsituation kreieren und erwarteten Toren, die ein Team durch gegnerische Standardsituation erhält. Also die Differenz sich anschaut, dann steht Arsenal da bei plus 8,27, City bei glatt plus 8, Liverpool bei glatt, nicht bei glatt, bei plus 5,66 und wir bei minus 7,41.
Ja.
Also eine eindeutige, das spricht eine eindeutige Sprache und da muss man auch Ange kritisieren, der vor ein paar Wochen angesprochen worden ist, ja genau auf das Thema, ob er nicht sich überlegt, einen Set-Piece-Coach anzustellen, also einen speziellen Coach, den wir ja auch letztes Jahr mit Gianni Vio hatten, der für Standardsituationen verantwortlich ist und auch für das Verteidigen von Standardsituationen. Ich glaube, das wird Gianni Vio bei uns nicht, aber auch da haben wir offensichtlich Nachholbedarf. Und das hat Ange abgebügelt und meinte, er hätte es lieber, wenn das Coaches aus seinem Team machen. Und das macht ja bei uns gerade Ryan Mason und
Mile Jedinek, oder wie man auch
genau, der
ausspricht.
Macht das Defensive. Und beide machen offensichtlich keinen wahnsinnig guten Job.
Wahrscheinlich nicht. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Gianni Vio. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nö, ich bin auch, habe jetzt die ganze Zeit monologisiert. Das ist eigentlich auch nur mein Punkt, dass unsere Statistiken viel schlechter noch aussehen, als ich es erwartet habe. Und dass ich finde, dass wir da dringend nachbessern müssen, auch wenn wir wirklich den Anspruch haben, nächste Saison wirklich noch ein bisschen weiter oben anzugreifen.
Ja, genau, du hast es gerade schon erwähnt, Gianni Vio, Stichwort zu ihm. Und du sagtest ja auch, Brentford seit Jahren so bei Standards ganz vorn dabei. Da war mal, und ich denke, das geht auch so ein bisschen auf ihn zurück, lange zwischen 2016 und 2019 ein gewisser Nicholas Jover, Assistenztrainer bei Brentford, der jetzt der Set-Piece-Coach von Arsenal ist.
Ah, ja, das.
Ja, genau, der war, ist dann.
Seit 21,
zuerst zu City gegangen, auf Empfehlung von Arteta, damals, als auch Arteta noch da war. Als auch schon als.
Ey, das Berliner! Das ist ja witzig.
Ja, genau, hab ich auch gesehen.
Berlin geworden.
Mit einem Deutsch-Franzose aus Berlin.
Ja, schön. Gut, er ist Arsenal, bei Arsenal, also nicht schlecht, aber trotzdem witzig.
Genau, und dann zu Arsenal gegangen mit Arteta und macht das da scheinbar ganz erfolgreich. Wir hatten auch mal, wie du gerade schon gesagt hast, einen relativ erfolgreichen Set-Piece-Coach, zumindest bei den Offensiven. Defensiv weiß ich jetzt auch nicht so genau. Gianni Vio. Ihr werdet euch sicher erinnern, wie sich, na gut, da gehen jetzt die Meinungen auseinander, aber ihr werdet euch sicher erinnern, wie Italien sich 2021 zum EM-Titel gemogelt hat. Und ich sag mal so, der Herr hatte damals großen Einfluss darauf, hat nämlich damals die italienische Nationalmannschaft unterstützt im Bereich Set-Pieces und kam dann, ich glaube, im Sommer 2022 zu uns. Und man hat sofort Wirkung gesehen. Wir zählten dann ja in dem Jahr darauf zu den besten Mannschaften, was offensive Standardstatistiken anging. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er, als dann Conte weg war und auch Stellini weg war, dann er quasi der Einzige da, der Einzige war, der noch geblieben ist, aber dann im Sommer, im letzten Sommer den Verein auch verlassen hat, als dann eben Ange kam. Was ich jetzt prinzipiell, ich will jetzt Ange gar nicht so riesen Vorwurf machen, das ist natürlich schon auch irgendwie verständlich, dass mit einem neuen Trainer und gerade auch so einem Cut, wie wir ihn im letzten Sommer hatten, dass dann keine personellen Überbleibsel es noch gibt aus der Ära davor. Auch wenn jetzt ich nie das Gefühl hatte, dass Gianni Vio jetzt so krasser Conte-Loyalist ist.
Nee, überhaupt nicht. Also, weiß ich auch.
Aber jetzt im Nachhinein stellt sich das dann noch als ein bisschen fahrlässig heraus, dass man ihn einfach so hat ziehen lassen. Er ist jetzt mittlerweile angestellt bei Watford in der zweiten Liga. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die sich gerade so bei Standardsituationen schlagen.
Keine Ahnung, er ist auch bei den USA tatsächlich, habe ich gesehen.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Genau, ja, also wir hatten schon mal einen Set-Piece-Coach, jetzt gerade mal Jedinek und Ryan Mason. Und da musste ich irgendwas tun.
Ja. Ich verstehe es halt auch einfach nicht, weil ich meine, wenn das nur ein paar Tore sind, die man dadurch durch irgendwelche ungewohnten. Norwich hat zum Beispiel gerade eine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gegen Leicester. Haben die gegen Leicester gespielt? Oder gegen Leeds?
Kann gut sein.
Eine fantastische Eckensituation rausgespielt. Und das war einfach Glück, dass die wahrscheinlich funktioniert hat und so weiter, die Kombination. Aber die paar Tore, die können so wichtig sein, ne? Und ich meine, man versteht das einfach nicht, warum. Klar, manchmal mag es auch an Finanzen, das wird bei uns nicht der Fall sein. Manchmal wird es aber an den Finanzen liegen. Bei Hertha sehe ich das ja auch. Wir sind irgendwie, wie wichtig das in der zweiten Bundesliga sein kann, vernünftig in Standardsituationen zu sein. Das sind wir halt überhaupt nicht, schon seit Jahren nicht. Also Hertha jetzt. Und bei Tottenham ist das irgendwie ein ganz ähnliches Bild. Und da hat man letzte Saison gesehen, was für eine Auswirkung das haben kann. Und ich erinnere mich, dass wir im Sommer letzten Jahres, genau, also Sommer 22, vor 2 Jahren, Quatsch, genau, noch gesagt haben, oh, das könnte richtig gut werden jetzt mal mit einem eigenen Coach Standardsituation. Und da hat man direkt den Effekt gesehen. Und der hat auch allein diese Standardsituationen haben ja überhaupt dafür gesorgt, dass wir so lange noch relativ weit oben standen. Und dann, ich verstehe da irgendwie Anges Entscheidung nicht zu sagen, ja, er hat das lieber, wenn Leute das aus seinem Team machen, weil, und er hat das ja so begründet von wegen, die Standardsituationen sind nur eine Fortsetzung unserer allgemeinen Spielweise so in etwa. Und darum möchte er nicht, dass das eine separate Person macht, sondern die Personen, die für die Offensive allgemein zuständig sind, sollen auch für die offensiven Standardsituationen verantwortlich sein, umgekehrt mit der Defensive. Und so ist es ja bei uns auch. Aber aktuell muss man halt sagen, es klappt offensichtlich nicht.
Ich glaube, Priorität würde halt erstmal genießen, dass wir die defensive Zuordnung besser hinbekommen. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen.
Ja, genau.
Offensiv könnte es besser sein, aber es ist gar nicht so schlimm.
Mhm.
Aber
wir schießen ja Tore. Ja. Das kriegen wir ja hin, trotzdem.
Aber gerade defensiv müssen da. Und es ist natürlich auch einfach Vicario, der da ein bisschen die Pflicht genommen werden muss. Dass er da einfach das da trainiert, sich körperlich vielleicht auch einfach mehr behauptet, ihm die Mitspieler auch mehr helfen. Genau, ja, ein Thema, ich bin gespannt, wie uns das jetzt im weiteren Saisonverlauf noch betreffen wird, weil wir jetzt ja auch gerade Teams treffen, über die wir gerade gesprochen haben, die eine sehr gute Bilanz da haben, Arsenal, City, Liverpool und so weiter. Bin ich mal gespannt, um es milde auszudrücken. Wenn nicht besorgt.
Ja, bin ich auch gespannt, ja. Man muss halt wirklich sagen, Villa macht es auch nicht besser, also deutlich schlechter. Und die haben sogar einen eigenen Coach angestellt letztes Jahr. Also das ist auch nicht das Allerheilmittel, ne? Das kann auch nicht funktionieren,
ja,
offensichtlich.
Absolut.
Aber es ist einfach, und das ist natürlich ganz richtig, was du sagst, sich so blöde Tore zu fangen durch Standardsituationen, was in der letzten Zeit jetzt nochmal deutlich häufiger vorgekommen ist als zu Beginn der Saison. Ja, ist ärgerlich einfach. Guck mal, wenn jetzt dieses blöde Kopfballtor da nach der Ecke durch Kutsuma nicht passiert wäre, dann hätten wir vielleicht das Spiel 1-0 rumbekommen.
Ja.
Da hätten wir jetzt drei, wenn wir jetzt vor Villa, ne? Jetzt sind wir gerade Fünfter, ne?
Ja,
gerade die Tabelle nicht vor. Genau. Sind wir noch weiterhin Fünfter. Das wäre halt schon wieder, also, ja. Ist einfach ärgerlich. Und darum fand ich es ganz interessant, da mal ein bisschen so in die Zahlen einzusteigen und war ehrlicherweise relativ schockiert.
Ja. Das glaube ich.
Und gerade West Ham, wie gesagt, ist halt ein Team, das defensiv super sicher steht. Das haben sie auch richtig gut gemacht gegen uns. Haben relativ wenig zugelassen. Wir hatten auch am Ende irgendwie so ein erwartetes Tor. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also richtig große Chancen hatten wir ja eigentlich auch nicht. Und ja, da, denen reicht dann eben so eine Standardsituation, weil da treffen sie dann halt auch mal häufiger. Und wenn wir da so anfällig sind, dann ist das natürlich auch ärgerlich. Und was ja so komisch ist, wir haben ja eigentlich einen großen Kader. Ich habe einen Artikel vom Januar 24 gelesen, da sind wir der drittgrößte Kader in der Liga. Aber es ist natürlich nicht einfach nur Größe, sondern es geht natürlich auch, wird das aktiv trainiert. Und zum Beispiel gerade ein Micky van de Ven ist ja ein Riese mit 1,93 Meter. Aber ist ziemlich schlecht eigentlich, wenn man ihn mit anderen Innenverteidigern vergleicht, was Kopfballduelle angeht.
Ja.
Also da gehört halt schon noch mehr dazu, als einfach nur groß zu sein.
Ja. Genau, und es geht natürlich auch darum, wer die Ecken tritt. Das macht ja häufig Pedro Porro, Son auch hin und wieder.
Madison,
genau. Verschiedene Taktiken. Ich erinnere mich, letztes Jahr hatten wir das dann hin und wieder, weil das dann Harry Kane bewusst am zweiten Pfosten gelauert hat und die Ecke dann sehr scharf kam, darauf spekuliert, dass jemand quasi am kurzen Pfosten verlängert und dann jemand am langen Pfosten steht. So, ja, herausgearbeitete Strategien habe ich jetzt in unseren Ecken zuletzt ehrlich gesagt nicht gesehen.
Nee.
Aber ja.
Ange hat sich dann beschwert, die Hereingaben seien nicht gut genug gewesen und Ryan Mason hätte sich darüber auch aufgeregt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an den Hereingaben lag, ehrlicherweise. Das hat er jetzt nicht nach dem West Ham-Spiel gesagt, fairerweise, aber also das für mich wirkt das so ein bisschen einfach mal reinschlagen und gucken, was passiert. Also, ich bin da jetzt auch kein Experte, natürlich, was Freistoßkombinationen angeht, aber so wirklich wie eine Idee kann ich da nicht so wahnsinnig erkennen. Du?
Nee. Leider nicht. Ich würde es ja auch gerne darauf schieben, dass wir halt auch ja, natürlich weite Teile der Saison personell im Umbruch waren, aber das zieht irgendwie nicht so richtig, weil das auch was ist, was du eben mit dem gesamten Kader trainierst und da jetzt weniger der Flow und irgendwie die so das die Absprachen untereinander, so ein Kombinationsspiel entscheidend sind, sondern halt einfach mehr Positionsspiel und das müssen auch die Spieler können, die jetzt nicht jede Woche in der Startelf stehen.
Yep, absolut richtig.
Genau.
Ja.
Es geht jetzt weiter.
Zu sagen?
Nee, ich
noch irgendwelche Spieler herausheben oder negativ herausheben?
Ja, also wir hatten da so
ein bisschen. Felix hatte eigentlich angeregt, genau, dass wir ein bisschen über bestimmte Spieler reden wollen. Jetzt müssen wir sagen, haben wir uns da nicht so wahnsinnig drauf vorbereitet. Vielleicht machen wir das zur nächsten Aufnahme nochmal.
Ja. Ja, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. War wieder sehr volatil gefühlt, auch mit Blick auf einzelne Leistungen. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass ein Isby Suma gerade nicht ganz da ist, wo er sein kann. Auch ein James Maddison, haben wir eben schon kurz erwähnt. Pedro Porro stand auch im Mittelpunkt einiger Debatten. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass da viel Reaktionäres dabei war, jetzt mit Bezug auf die doch sehr uninspirierte Leistung gegen West Ham. Ich würde das jetzt noch nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Ich denke schon, dass Ange sich mal Gedanken machen müsste, ob er vielleicht Bissouma mal rausnimmt, der jetzt seit Wochen startet und, finde ich, keinen großen Mehrwert bietet der Mannschaft.
Ja.
Also ich will damit gar nicht sagen, dass er grottenschlecht spielt, aber genau wie Ange Saar und Bentancur rotiert, finde ich, könnte er durchaus nochmal Bissouma rotieren und vielleicht einem Heubier nochmal einen Startelf-Einsatz geben oder meinetwegen Bentancur zurückziehen. Das hat er ja auch schon teilweise gemacht in der Saison. Lief, glaube ich, so semi-gut. Aber ja.
Ja, ich finde, nach der Diskussion gab es ja bei uns in der deutschen Tottenham Blase auch so ein bisschen unterschiedliche Bewertungen. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, fand Christopher ja Bissouma eigentlich gar nicht so schlecht jetzt gerade im Spiel gegen West Ham. Und so schlecht fand ich ihn jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht. Es war einfach ein frustrierendes Spiel, aber
Ich fand ihn im Wortwechsel auch nicht so schlecht. Aber es summiert sich eben. Und ich glaube, dass wir einfach dort mal einen neuen Impuls gerade gebrauchen könnten.
Ja, neuer Impuls allgemein wäre wahrscheinlich so. Es wirkt teilweise so ein bisschen Ja, als eben als würde neuer, ein bisschen frischer Wind, neuer Impuls oder so vielleicht teilweise gebraucht werden. Aber die Auswechslungen, die ja noch gegen Luton, glaube ich, ganz gut geklappt haben, ne? Das waren ja eigentlich gute Wechsel, die sind ja auch gegen West Ham so relativ verpufft, muss man sagen. Also auch Højbjerg hat sich jetzt nicht viel besser angestellt. Kulusevskis Einwechslung hat jetzt auch nicht so die neue Kreativität gebracht. Und
ja,
so. Also,
gleiches gilt auch für Pape Sarr, der mir, wie gesagt, eigentlich im Spiel davor ganz gut gefallen hat. Dann hat jetzt Bentancur gegen West Ham gespielt, der mir auch war auch okay. Also es ist, ja, es ist auch natürlich für Ange nicht leicht, da jetzt die richtige Startelf zu finden. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, im nächsten Spiel Sarr, Madison und Højbjerg im Mittelfeld spielen zu lassen und darauf aufbauen, dann zu schauen, wie sich das im Mittelfeld findet. Eine Option, die ja jetzt auch diskutiert wird, ist Kulusevski mal auf der 10 ranzulassen. Ich glaube, von Beginn an, ich glaube, dass Madison einfach den Platz so sicher hat, dass das nicht passieren wird. Aber das ist jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen ja auch, wurde er ja auch eingewechselt da für Madison, weil Kulusevski eben schon einer unserer kreativsten Spieler ist. Also ich habe das gerade eben nochmal nachgeschaut, er hat mit 56 Chancen, glaube ich, die meisten Chancen im gesamten Kader kreiert in der Saison bislang. Und es deutet sich ja jetzt schon irgendwie derzeit an, dass wir mit Werner und Johnson auf links und auf rechts, dass die beiden da ganz gut funktionieren, gerade weil sie eben irgendwie ähnlich sind, weil sie beide diese, in der Vertikale eben sehr gut sind und sich dann auch immer halt gegenseitig finden. Das haben wir ja jetzt gesehen gegen Luton beispielsweise. Gut, da war es ein Eigentor, aber Werner stand theoretisch einschussbereit. Muss auch mal bei Werner in Klammern setzen, aber das ergänzt sich gerade, finde ich, eigentlich ganz gut. Und jetzt gegen West Ham ja auch wieder. Da dann andersrum. Da hat ja Werner auf Johnson, ja. Für Johnson aufgelegt.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen, also ich finde es auch, du wolltest ja gerade auch schon zu den kommenden Spielen was sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen wird. Weil wir hatten jetzt ein schwieriges, aber insgesamt gutes Spiel gegen Luton. Wir hatten ein schwieriges und okayes Spiel gegen West Ham. Wir hatten die Vollaussetzer gegen Fulham. Es ist, ja, ich kann wirklich schwer absehen, ob das jetzt so weitergeht, ob es so ein bisschen so ein Anführungszeichen auf und ab ist. Wir stehen ja sehr gut da, wir holen ja viele Punkte und so weiter. Ich glaube, wie war das, wenn wir jetzt nochmal gewinnen, dann haben wir so viele Punkte wie in den letzten zwei Saisons oder irgendwie sowas. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nee, ich krieg's jetzt auch nicht zusammen, so ganz kann das ja nicht passen. Auf jeden Fall stehen wir ja auch verhältnismäßig sehr gut da. Aber ich bin trotzdem, es wird trotzdem sehr interessant zu sehen sein, wie sich jetzt so das Team in den kommenden Partien schlägt. Du wolltest ja eben schon die kommenden Spiele ansprechen, ne? Was ist denn das eigentlich?
Ich hab genau, das gar nicht so auf dem Schirm. Es geht jetzt noch gegen Nottingham Forest als nächstes.
Mhm.
Und ich bin am mir gerade Sonntag, nicht genau sicher, ob dann schon dieser Run ansteht.
Dann kommt Newcastle schon.
Okay, dann kommt Newcastle. Dann geht es jetzt noch gegen Forest. Und dann kommen Newcastle, genau. Arsenal und Liverpool. Und ich glaube, dass dann irgendwann dazwischen wahrscheinlich noch
Man City noch, ne?
City und Chelsea.
Ach so, das verschoben worden.
Die Spiele gegen City und Chelsea wurden ja verschoben. Die haben wir allerdings auch noch vor der Brust. Ach, die müssen da auch noch irgendwo dazwischen geschoben werden. Boah. Also wir haben echt noch ein ordentliches Programm.
Das ist schon ganz schön heftig, ne?
Ja, ja. Also ich hoffe ja, dass wir Chelsea schlagen, auch auswärts. Das sollte eigentlich möglich sein.
Auswärts Chelsea, ey. Boah.
Ja, es ist halt dieser Voodoo, der dem anhängt, aber so rein
rein leistungstechnisch sollte wir die das gewinnen, aber das sind dann genau die Spiele, die wir dann auch verlieren und gerade gegen Chelsea.
Also. Dann ist es halt die, ja wirklich, und das ist ja auch schon jetzt Teil der Berichterstattung geworden, dass die Spurs ja doch ein sehr entscheidende Rolle spielen werden, wenn es darum geht, wer
Königsmacher,
wer meint,
genau. Königsmacher, ne?
Königsmacher, die eine sehr entscheidende Rolle spielen werden, wer am Ende Meister wird. Es geht noch gegen Arsenal zu Hause. Das ist, glaube ich, wirklich essentiell, dieses Spiel.
Also, boah, das wird ein Wahnsinn, das, ey. Das Spiel, wirklich, wer da vor Ort ist.
Gerade, wann ist das denn?
Ich freue mich auf eure Berichte, weil das wird schon heiß.
Am 28. Ich hoffe, wir gehen da nicht unter. April ist das.
Ja, am 28. April, genau.
Dann eine Woche drauf geht's gegen Liverpool. Das ist auswärts. Ich glaube tatsächlich, ich hatte irgendwie gedacht, dass das so richtig heiß wird, wegen diesen Geschehnissen da im Hinspiel. Aber ich habe das Gefühl, dass die
ganzen, ja,
dass die ganzen Liverpool-Fans ja schon wieder komplett vergessen haben und irgendwie jetzt mehr sich aufs Titelrennen und auf Jürgen Klopp fokussieren, was ja auch verständlich ist.
Wenn das am Ende die drei Punkte sind, die Liverpool fehlen, ne? Oh Mann. Ja. Gern, stell dir mal vor, das sind die drei Punkte, die fehlen und Arsenal wird dadurch Meister.
Oh Gott,
das, na, ist mir klasse. Gar nicht. Dann regt sich Liverpool auf über uns und wir regen uns über uns selber auf.
Oh,
na, toll.
Ach, ja. Und dann
haben wir am Ende, können wir ja nochmal, dann haben wir noch Burnley und Sheffield United. Ja. Also ein relativ simples oder sehr simples.
Gut, meine, vergiss nicht das Spiel gegen Man City, was da noch irgendwo reingequetscht wird.
Und Man City kommt natürlich auch, so genau, ich dachte, wir hätten das, genau, Man City noch, aber dann, ach, meinst du, das kommt dazwischen irgendwie, oder? Wo wird denn das jetzt schon wieder reingeschoben, meine ich?
Ich weiß wahrscheinlich irgendwann dann, wenn nicht Champions League ist, aber ich habe gerade nicht die genauen Daten jetzt vor Kopf, im Kopf für die,
genau.
Für das Viertelfinale.
Ist nächste Woche schon Champions League?
Ich kann es dir nicht genau
9. sagen. 9.4. Ja, nächste Woche. Ach du Scheiße. Uiuiui, das wird ja auch alles spannend. Naja. Ja, also es wird ein spannendes Restprogramm. Was ist denn so dein Gefühl? Hast du ein Gefühl,
dass wir uns nicht, also die kommenden Partien sind schwierig einzuschätzen, Forest zu Hause, letztes Jahr das vorletzte Spiel von Antonio Conte, erinnere ich mich noch dran, dann Newcastle, schwierig, wirklich sehr schwierig vorherzusagen, weil Newcastle jetzt auch zuletzt da gegen West Ham, die noch ganz spät gewonnen hat, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, gegen Everton haben sie unentschieden gespielt, jetzt zuletzt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Ja, haben sie, glaube ich, 1-1.
Letztes Jahr, also auswärts gegen Newcastle, wir erinnern uns, letztes Jahr im St. James Park sind wir komplett untergegangen. Das wird sich nicht wiederholen.
Super Spiel.
Aber ich glaube,
nicht, ey, das
ich glaube, dass das eine sehr schwierige Partie wird. Im Großen und Ganzen denke ich nicht, dass wir noch vom 5. Platz vertrieben werden können. Ich glaube nicht, dass Manchester United uns noch einholt. Es wird jetzt ein Duell mit Aston Villa werden, um den 4. Platz. Da Villa aber auch noch einige sehr schwere Spiele vor der Brust hat, kann ich mir vorstellen, dass jetzt noch wir beide noch
Arsenal,
Punkte liegen lassen werden.
Oh, Emery gegen, I'm praying. Bitte, bitte. Emery, hab irgendwas für uns. Das wäre so witzig. Wenn ausgerechnet Emery gegen Arsenal gewinnt, das wäre schon eine richtig tolle Story.
Ja, aber aus Burst-Perspektive natürlich nicht gut, aber aus...
Ganz ehrlich, lieber gewinnen die gegen Arsenal, als ob wir jetzt 4. oder 5. werden, wird ja wahrscheinlich dann doch reichen, oder? Champions League, ne?
Es werden sehr spannende Wochen jetzt. Ich glaube, wir werden das dann auch im Podcast euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Ja, klar.
Genau. Wie sich das auch mit der Champions League dann auswirkt. Da hat sich jetzt seit dem letzten Mal nichts verändert, weil eben die Viertelfinals noch nicht stattgefunden haben, aber ihr habt es gerade gehört, bald geht es da auch los und gerade Bayern-Arsenal, das ist, glaube ich, das Schlüsselduell.
Das wird spannend, ja.
Also wir müssen leider sehr viel Blicke auf Arsenal haben jetzt aktuell, das gefällt mir nicht, aber gut, so ist das.
Ja, aber ich bin da der Meinung, lieber spielen wir Europa League und Arsenal wird nicht gewinnt nicht, ja, als dass wir Champions League spielen und am Ende ist Arsenal Meister, aber
oder gewinnt noch die Champions League.
Ja, also denke ich noch, Gott sei Dank noch gar nicht so viel dran. Mir geht es jetzt erstmal um die Premier League, damit bin ich beschäftigt. Aber das wäre natürlich auch noch richtiger Worst Case. Ja, hast du noch was? Sind wir am Ende?
Wir sind am Ende, würde ich sagen.
Ja.
auch körperlich und mental nach diesem langen Tag.
David, aus langer Arbeitswoche. Ich habe wenig geschlafen. Beide ein bisschen erschöpft offensichtlich. Wir hören uns dann nach dem, was haben wir eben gesagt?
Nottingham Forest.
Nottingham Forest, genau. Ist auch ein Verein, den man schnell wieder vergessen kann, finde ich.
Ja, das Spiel ist
gegen unseren Ex-Coach.
Das Spiel ist am Sonntag, genau, gegen unseren Ex-Coach. Das ist dann die Rückkehr von Nuno in das Tottenham Hotspur Stadium. Das Spiel ist am Sonntag, wurde vorverlegt, sollte eigentlich am Montag sein. Also Heads up.
Ist abends, ne? Spät abends.
Ja, 19 Uhr. 19 Uhr. Ich werde es auch schauen können. Ich freue mich schon drauf.
Yep, ich auch.
Bekommen am Wochenende Besuch, aber der ist um 18 Uhr weg.
Auch. Ah, schön. Na, okay. Ich dachte, er guckt mit. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, dann freuen wir uns, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas loswerden wollt bezüglich der letzten Spiele, allgemein der Lage des Vereins und so weiter und so fort. Dann meldet euch. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten, sei es bei Twitter, sei es hier bei Spotify kann man ja auch so eingeben oder per Mail oder sonst wo. Instagram haben wir auch. Und ja, an dieser Stelle bleibt dann nur zu sagen, euch eine ganz schöne Zeit, ganz schöne Tage und come on you Spurs!
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.